Ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin zum ersten Mal bei euch in Laupheim und es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich heiße Felix Ronsdorf, ich bin 25, bin noch Single und ich bin in der Grundstufe auf Beröa, also seit August jetzt auf der Bibelschule. Ich komme ganz ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, bin aber auch ein Teil meiner Jugend im Allgäu gewesen und dort groß geworden und wohne ungefähr seit 2 Jahren in Ulm, bin dort dann in die Ekklesia reingekommen und bin dort auch jetzt Begleitpraktikant zurzeit. Und die Predigt, die ich euch halten möchte, die könnte für den einen oder anderen etwas herausfordernd sein. Und ich möchte euch bitten, wirklich ein offenes Herz zu haben für die Worte, die ich euch mitgebracht habe. Und ich möchte einleiten mit einer Geschichte, die ich ganz am Anfang in Ulm erlebt habe. Ich bin angekommen und ich wurde super herzlich aufgenommen von den Leuten in Ulm, in der Gemeinde. Und eines Tages fragte mich ein Freund, Mensch Felix, hast du nicht Lust? Ich lade dich auf einen Burger ein. Ich kenne ein gutes Burgerlokal hier in der Stadt, hat neu aufgemacht, ziemlich cool. Lass uns da doch zusammen hingehen, ich lade dich ein. Ich wurde gesegnet, ne? Ich möchte jetzt weiter segnen. Ich denke mir, ja, hammermäßig, super. Bin mit Burgern immer zu begeistern. Und wir starten los und der Burgerladen war wirklich cool. Wir kommen da an und ich kannte das ja alles nicht. Er war da schon ein paar Mal gewesen, meinte so, hey, setz dich einfach hin. Ich werde alles für dich bestellen, ich werde alles für dich machen, ich empfehle dir was. Wart einfach hier, setz dich einfach schon mal hin. Ich setze mich hin in freudiger Erwartung und er kommt mit 2 Tabletts, beziehungsweise erst stellt er mir mein Tablett hin, ganz netter Burger steht da drauf, und dann stellt er sich sein Tablett hin und da steht der dickste Burger drauf, den ich je gesehen habe. Und als ich dann auf diese Menütafel geguckt habe, die über der Küche hängt, vergleiche ich den Burger, den er hat, mit der Anzeige und es ist praktisch der teuerste Burger, den dieser Laden zu bieten hat. Und ich schaue meinen Burger an und vergleiche mit der Anzeige und es ist der billigste Burger, den der Laden zu bieten hat. Und in dem Moment, und er hat richtig schwärmte von dem Burger und fing an zu essen und ich fing auch an zu essen. Ich war jetzt da nicht enttäuscht, ne? Ich hatte einen Burger bekommen. Aber wir sind danach nach Hause und ich bin dann so zu Hause und ich frage mich so, warum hat er das jetzt eigentlich gemacht? Also was wollte er mir damit jetzt zeigen? Ne? Wer von euch wird gerne eingeladen? Jeder wird gerne eingeladen, ne? Ich habe mich so gefragt, was war seine Motivation, als er auf die Idee gekommen ist, mich einzuladen? Was wollte er? Er wollte mir mit Sicherheit was Gutes tun, keine Frage, sonst würde ich niemanden einladen. Aber warum holt er sich den größten Burger und warum bekomme ich den kleinsten Burger? Irgendwie ist das ein gutes Beispiel dafür, finde ich, wie wir manchmal mit Gott umgehen. Wir bringen Gott manchmal Dinge und da frage ich mich, was ist die Motivation dahinter? Ist es Liebe oder ist es manchmal auch nur eine Aufgabe, die wir erfüllen? Ich war in der Schule ziemlich anstrengend. Ich war ein ziemlich anstrengender Schüler. Und ich habe nach dem Motto in der Schule gelebt, 4 gewinnt. Ne? Mit dem minimalen Aufwand den maximalen Ertrag. Eine 4 hat gereicht, um durchzukommen. Eine 4 war ausreichend. Es war ausreichend. Wisst ihr, wenn ich diesen Burger benotet hätte, er hätte von mir wahrscheinlich eine 4 bekommen. Er war ausreichend. Es war ein Burger. Aber es war alles andere als der beste Burger. Es war alles andere als eine wirklich liebevolle und ernst gemeinte Einladung. In den letzten 4 Monaten habe ich festgestellt, also seitdem ich auf der Bibelschule bin, in meiner Beziehung zu Gott bin ich ziemlich, in manchen Stellen ziemlich vor die Wand gefahren. Ich bin in vielerlei Hinsicht, habe ich irgendwie so eine Routine reingebracht. Wie so eine Art Arbeitsablauf in meine stille Zeit, in mein Gebet, in meinen Lobpreis. Und irgendwie habe ich irgendwann festgestellt, ich mache das gar nicht aus Liebe. Also Liebe war irgendwann am Anfang mal die Motivation, aber mittlerweile ist es mehr so ein, das gehört halt dazu. Und dann ist man natürlich auf einer hochgeistlichen Bibelschule und fängt zum Beispiel auch mal an, sich zu vergleichen, ne? Und dann erzählt man, wie lange man stille Zeit macht beim Frühstück, ne? Und der andere erzählt auch, wie lange er stille Zeit. Und dann versteht ihr, das macht gar keinen Sinn. Also stille Zeiten zu vergleichen macht keinen Sinn. Und ich habe auch irgendwie festgestellt, ich habe eine sehr seltsame Erwartungshaltung, wenn ich in die stille Zeit gehe. Also das Gespräch zwischen Gott und mir war irgendwann eine Einbahnstraße. Also ich bin gekommen, habe meine paar Sätze gesagt, Deckel drauf und bin wieder gegangen, so in der Art. Also es war ein Monolog, mein Monolog eigentlich. Und ich möchte heute mit euch über die Motivation hinter eurer Liebe, die Motivation hinter dem, was ihr mit Gott zu tun habt, darüber möchte ich mit euch sprechen. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der steht in Maleachi 1, Kapitel 1, wer mitlesen möchte. Und ich lese mal die ersten 10 Verse vor. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder? Spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher, sie mögen bauen, aber ich werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Soweit. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel war mal wieder im Exil, wurden deportiert und sind zurückgekommen. Und Jerusalem und der Tempel wurden wieder aufgebaut. Und die Priester und die Leviten haben ihren Dienst im und am Tempel wieder aufgenommen. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und irgendwie hat sich was verändert. Die anfängliche Motivation, die anfängliche Euphorie und Emotionalität und Liebe zu Gott hat abgenommen. Und wie man hier lesen kann, ist Gott nicht ganz so begeistert davon, wie das Volk Israel mit ihm und seinem Tempel umgeht. Ich möchte ein paar Verse genauer anschauen und ich finde, der erste Vers sagt schon sehr, sehr viel. Vers 1, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Diese Botschaft, diese 10 Verse sind eine Last. Sie sind nicht schön. Sie sind nicht bequem. Sie sind keine Streicheleinheit für uns. Sie sind eigentlich genau das Gegenteil. Sie zeigt nämlich, wie falsch das Volk liegt. Sie zeigt, dass sich irgendwas verändern muss, und zwar ganz dringend. Sie ist ein Weckruf. Sie ist ein Aufrütteln. Sie fordert zur Buße. Sie fordert Umkehr. Sie fordert letztlich eine 180-Grad-Wendung. Denn sie zeigt den Anspruch Gottes. Sie zeigt, dass der Anspruch Gottes der Maßstab ist, nicht der Anspruch Israels. Wie drückt Gott diese Botschaft aus? Er macht es an einem sehr, sehr guten Beispiel fest, finde ich. Und zwar 1 Vers 6, da steht, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun euer Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Also wenn man so als umstehendes Volk das Volk Israel zu der Zeit angeschaut hat, dann war da kein großer Unterschied. Jedes Volk im Umkreis hat irgendwelche Tiere geschlachtet und irgendwelchen Göttern geopfert. Das war normal. Da war kein großer Unterschied. Und man sah nicht, dass unser Gott ihr Gott war. Das konnte man an ihrem Verhalten nicht mehr erkennen. Und Gott macht hier sehr, sehr klar, es gibt ja nicht 100 Väter für einen Menschen, es gibt einen Vater. Und diesen einen Vater, den behandelst du einzigartig, so wie man einen Vater behandelt, so wie man einen Herrn behandelt. Man hat auch nur einen Herrn. Das heißt, Gott hat ein ganz einzigartiges Verhalten von uns, von seinem Volk, verdient. Und ich glaube, er macht hier sehr, sehr klar, dass Gott unser Bestes verdient hat. Gott hat dein Bestes verdient, Gott hat mein Bestes verdient und Gott hat auch das Beste seines Volkes Israel verdient. Und wenn er hier noch was klar macht, dann, dass er keinen Bock auf Routine hat. Er möchte nicht, dass man das einfach nur um des Opfers willen macht. Das will er nicht. Was glaubst du, wie ist das bei dir? Wenn man in dein Leben reinschaut, in deine Beziehung zu Gott. Zeigt deine Haltung, zeigt dein Herz, zeigt dein Verhalten, dass Gott dein Vater und dass Gott dein König ist? Das ist eine schwierige Frage. Und ich finde, die müssen wir uns immer wieder stellen. In Vers 6 geht es noch weiter, und zwar, der Herr spricht dir zu den Priestern, bin ich der Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr Scharen, zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Wisst ihr, ich glaube, Israel merkt überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Die Priester haben nicht kapiert, wo das Problem liegt. Wenn du den ganzen Brief durchliest oder die ganze prophetische Botschaft von Maleachi, dann stellst du fest, die Israeliten fragen die ganze Zeit nach. Wenn Gott sagt, ihr habt meinen Namen verächtlich gemacht, dann fragen sie, ja wie denn? Die verstehen das gar nicht. Und ich glaube, die sind alltagsblind geworden. Die Umstände haben sie blind gemacht. Die merken das, es hat sich alles normalisiert. Es ist doch normal, dass wir das so machen. Und das Problem ist, dadurch haben sie nicht nur vergessen, sie haben auch verdreht. Wisst ihr, die Ute hat mich von Ulm mitgebracht und wir sind extra noch an der Tankstelle vorbeigefahren, damit ich mir diese Flasche kaufen konnte. Diese Flasche hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für deine Ressourcen. Die ist schon ein bisschen leer, das ist eigentlich ganz normal so. Ne? Jeder von uns zum Beispiel, wenn das jetzt deine Zeit ist oder meine Zeit, dann hast du von Natur aus, gibst du schon mal Zeit her zum Schlafen, zum Arbeiten. Das ist ganz normal, das muss jeder machen. Und ein bisschen was bleibt dir übrig. Jetzt muss ich die Flasche kurz aufmachen. Ein bisschen was bleibt dir übrig. Also du hast diese Flasche von Gott geschenkt bekommen. Und ein bisschen was bleibt dir übrig. Ein bisschen was bleibt noch drin, so die Hälfte ungefähr. Und es ist jetzt liegt in deiner Hand, was du mit dem Rest von dieser Flasche machst. Und es gibt ganz interessante Sachen, was wir damit machen. Zum Beispiel gucken wir Fernsehen, ja? Das macht wirklich Spaß, das tut auch echt gut. Oder wir, was machen wir denn noch schön? Oh, wir gehen shoppen! Da kann man fast nicht genug von haben. Wir surfen im Internet, ja? Ah, wunderbar. Zeit mit Freunden verbringen wir natürlich auch noch gerne, ja? Oh. Das ist jetzt dann natürlich schlecht. Ja. Gott, möchtest du nicht auch noch einen Schluck haben? So stehen wir manchmal vor Gott. Wenn du mich nach was zu trinken fragst, wenn ich dir das gebe, würdest du dich freuen? Würdest, ja, ganz ehrlich, würdest du dich freuen? Nein, würdest du nicht. Wir lachen darüber, ist ja klar. Aber kennst du die Situation, wo du so vor Gott stehst? Wo du ihm deine Reste gibst? Das, was übrig geblieben ist? Das, was dir nicht gut genug war? Ist in Vers 8 hier steht, wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist es nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Warum? Warum machen die Israeliten das? Warum bringen sie kaputte Opfertiere? Ich glaube, Gott hat noch nie die Quantität von Opfern beurteilt. Gott war es am Ende nie wichtig, wie viel gebracht wird, sondern ich glaube, Gott war es grundsätzlich immer wichtig, was gebracht wird. Zu viel Limo. Und wisst ihr was, ich finde das, also wenn man mal so drüber nachdenkt, wenn ein Opfer nicht angenommen wird, was bedeutet das? Es ist gar kein Opfer. Es ist Müll. Das braucht kein Mensch. Gott sagt hier ganz klar, ich kann mit euren Opfern nichts anfangen. Es interessiert mich nicht. Es ist eine Note 6. Es ist durchgefallen. Das braucht keiner. Und ich möchte hier mal mit einem ganz, ganz weit verbreiteten Mythos aufräumen. Wir denken manchmal, dass Gott da oben sitzt und bettelt. Bettelt um unsere Zeit. Bettelt um den Rest. Und wir denken manchmal ernsthaft, er würde sich darüber freuen. Warum? Warum denken wir das? Und ich frage mich auch, was wir für ein Bild von Gott haben, wenn wir so denken. Wisst ihr, wir denken wirklich manchmal, Gott wäre so, hier, wie so ein Hund würde er da hinterher springen, weil er sich so darüber freut. Aber es ist überhaupt gar nicht so. Kein bisschen. Kein bisschen. Er sagt hier in Vers 10, da komme ich glaube ich später nochmal drauf, er sagt hier, da lass doch die Türen lieber zu vom Tempel. Lass es doch lieber gleich bleiben, bevor ihr so zu mir kommt. Bevor ihr mir das gebt, gebt mir lieber gar nichts. Er sagt dir auch in Vers 8, sagt er, bring es doch deinem Statthalter. Bring es doch deinem Statthalter. Warum sagt er das? Weil er dir erstmal vor Augen führt, hey, das, was du mir gibst, das würdest du nicht mal einem Menschen geben. Mir gibst du es. Und überleg doch mal, was sagt ein Freund zu dir, der durstig ist und dich fragt, nach was zu trinken und du gibst ihm das? Was sagt er zu dir? Willst du mich vereimern? Ist das dein Ernst? Ich hab Durst. Ist das alles, was du für mich hast als Freund? Und dann fragt Gott, hey, kennst du mich eigentlich? Hast du verstanden, wer ich bin? Verstehst du, dass ich Gott bin und nicht ein Bettler? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, um zu verstehen, dass Gott kein Bettler ist. Hey, Gott braucht dein Opfer nicht. Er ist von deinem Opfer nicht abhängig. Er ist immer noch Gott, auch wenn du ihm keine Opfer bringst. Gott ist auch nicht von deinem Dienst abhängig. Gott ist auch nicht von deiner Zeit abhängig. Gott ist auch nicht von deinem Geld abhängig. Du kannst ihm so viel davon geben, wie du willst. Er ist davon nicht abhängig. Er braucht es nicht. Und wenn er hier eins klar macht in dem Text, ist, dass er es auch nicht haben will, wenn du es nicht aus Liebe tust. Wenn wir den Vers 11 weiterlesen und überhaupt den ganzen Text weiterlesen, dann stellen wir fest, Gott macht eins ganz klar. Ich bin Gott, egal was du machst. Mein Name ist der größte Name unter den Himmeln, egal was du machst. Auch wenn ich dein Opfer nicht bekomme. Die Größe meines Namens ist nicht von der Größe deines Opfers abhängig. Und jetzt komme ich nochmal drauf. Vers 10. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen. Es ist eine harte Aussage, finde ich. Es ist genau das Gegenteil von dem Denken, das wir haben, ich gebe Gott meine Reste. Gott sagt, hey, bitte, bevor du mir deine Reste gibst, bitte gib mir einfach gar nichts. Es ist unter meiner Würde. So und nicht anders steht Gott zu einem halbherzigen Opfer. Ich will es nicht haben. Bleib mir weg damit. Du vergeudest deine Zeit. Und wisst ihr wieso? Ich glaube, er kann einfach mit Lauheit nichts anfangen. Mit Halbherzigkeit. Und wisst ihr, was schlimm ist? Wir verpacken unsere Lauheit manchmal in Frömmigkeit. Ja? Es sieht super fromm aus, was wir manchmal tun und super heilig. Aber dahinter steht keine Liebe. Dahinter steht keine Hingabe. Dahinter steht, dann sehe ich gut aus. Dahinter steht, dann denken die in der Gemeinde das und das über mich. Und Gott sagt dir heute, bitte lass es sein in Zukunft. Überleg dir, warum du das machst. Ganz wichtig ist mir, dass wir verstehen, Gott möchte keine Perfektion. Es gibt Gemeinden, die prägen das Wort Exzellenz. Das ist ein ganz schwieriger Begriff, finde ich, weil viele durch das Raster fallen, der Exzellenz. Was Gott sagt, ist, ich will keine Perfektion. Das Gegenteil von Halbherzigkeit ist nicht Perfektion. Das Gegenteil von Halbherzigkeit ist Vollherzigkeit. Er will nicht dein halbes Herz, er will dein ganzes Herz. Er will ganze Hingabe. Und ich glaube, an diesem Opfer, an einem hingegebenen Opfer, was auch immer das sein mag, im Kleinen und im Großen, die Zeit, die du dir absparst, um sie anderen zu schenken zum Beispiel, Zeit, die dir eigentlich wichtig ist, aber du gibst die ganz bewusst Gott, du lässt ganz bewusst Dinge weg, das zeigt dein Herz. Als ich das erste Mal so was zu diesem Thema gehört habe, zu diesem Gott, der auch einfach mal beurteilt und der auf die Probe stellt, da habe ich mir gedacht, ja eigentlich hat sich das ja wahrscheinlich mit Jesus geändert, oder? Also ich meine, Jesus ist ja dann schon viel lieber als der Gott des Alten Testaments, ne? Ja, nix da. Du kannst sogar das letzte Buch der Bibel lesen und du wirst genau diese Worte wiederfinden. Als Jesus dem Apostel Johannes die Offenbarung gibt und die Sendschreiben in Offenbarung Kapitel 2 oder 3 auch, da sagt er Folgendes zu einer Gemeinde, und zwar in der Gemeinde in Sardes. Das ist Offenbarung 3, Kapitel 1, ach Quatsch, Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, so muss man es sagen. Er sagt zu der Gemeinde, du hast den Ruf, lebendig zu sein. Du siehst richtig fromm aus. Du siehst richtig heilig aus. Bei dir, da geht anscheinend richtig was. Aber ich sag dir eins, deine Werke können von meinem Gott nicht bestehen. Denn es zählt nicht, wie du in den Augen der Menschen aussiehst. Warum können die Werke nicht bestehen? Weil sie nicht aus der richtigen Motivation herauskommen. Es ist nicht die Liebe, die diese Gemeinde zu ihren frommen Werken antreibt. Es ist irgendwas anderes. Und Jesus sagt danach, erinnere dich an früher und lebe wie damals. Erinnere dich an früher, als es losging, und lebe wie damals. Warum sagt er das? Es ist ja eigentlich die Lösung des Problems. Erinnere dich an damals und lebe wie damals, und dann ist das Problem gelöst. Dann kriegt ihr die Kurve. Ich glaube, jeder von euch, insofern er mit Jesus unterwegs ist, kann sich erinnern an den Zeitpunkt, als es losgegangen ist. Er kann sich an den Zeitpunkt erinnern, wo er da saß und nicht fassen konnte, warum Gott ihn liebt. Wo ihm diese Liebe zum ersten Mal tief im Inneren klar geworden ist. Das ist der Zeitpunkt, den Jesus meint. Das ist der Zeitpunkt, den Jesus meint, wenn er sagt, hey, erinnere dich an damals. Erinnerst du dich, wie du da unterwegs warst? Wie viel Feuer in deinem Herzen war? Was für eine Leidenschaft du hattest? Du hättest alles für mich gegeben. Wisst ihr, und jeder sieht dieses Kreuz. Und wenn du ein Beispiel brauchst für ein vollherziges Opfer, dann schau in dieses Kreuz. Dieses Kreuz sollte das Opfer all deinen Handels, dieses Kreuz sollte das Beispiel aller Opfer sein, die du Gott bringst. Du gibst alles. Und das aus sich heraus zu tun, ist unmöglich. Da kommt auch nichts Gutes bei raus. Du kannst es nur tun, wenn du die Liebe Gottes an dein Herz lässt. Wenn du Gott auch ganz bewusst wieder sagst, Gott, du siehst, irgendwie ist bei mir gerade Flaute. Es passiert nichts. Dann bist du nicht mehr an dieser Liebe dran. Und das darfst du ändern. Jesus sagt dir heute, hey, ändere das. Nicht durch irgendwelche frommen Werke, sondern komm einfach zurück an mein Herz. Komm zurück an dieses Kreuz. Da siehst du mein Herz. Da siehst du mein Herz für dich. Abschließend habe ich noch ein paar Fragen für euch. Und da kannst du mal drüber nachdenken. Die Fragen kannst du mitnehmen in deine Woche, in deinen Montag, in deinen Dienstag, in deinen Alltag. Was ist dein Lobpreis? Wie sieht dein Lobpreis aus? Und warum sieht er so aus? Warum sieht er so aus, wie er aussieht? Warum tust du die Dinge so, wie du sie tust? Warum verhältst du dich manchmal wie ein Angestellter in einem genervten Arbeitsverhältnis zu Gott? Warum verhältst du dich manchmal nicht wie ein Kind Gottes, sondern wie jemand, der einfach nur eine nervige Aufgabe bekommen hat, die er nicht versteht? Warum verachtest du mich manchmal durch die Art, wie du mich achtest, fragt Gott. Und was ist es, was beeinflusst, wie du zu mir stehst? Was beeinflusst deine Beziehung zu Gott? Ist es Liebe? Oder ist es Erwartung? Ein Pflichtgefühl? Eine Aufgabe? Ich glaube, das kann schon wehtun, darüber nachzudenken und von Gott mal auf den Zahn gefühlt zu bekommen. Aber ich kann euch versprechen, dass es ein heilsamer Schmerz ist. Ein Schmerz, der Dinge wieder gerade rückt. Der die Dinge zurück ins Rampenlicht bringt, die ins Rampenlicht gehören. Und ich will euch ermutigen, das an euch ranzulassen. Und nicht vorschnell wegzutun und zu sagen, das ist bei mir in Ordnung. Ich will einfach am Ende noch beten. Und dann bin ich auch schon fertig. Herr Jesus, ich bin begeistert von deinem Opfer. Ich bin begeistert von deinem Kreuz, Herr. Und ich bin auch fassungslos von diesem Kreuz. Ich kann nicht verstehen, wie du sowas tun kannst für mich. Ich kann das bis heute nicht verstehen. Ich kann diese Liebe nicht greifen. Aber ich möchte diese Liebe bejahen, Herr. Und ich möchte, dass diese Liebe mein Leben bestimmt, Herr. Und ich möchte auch für all diejenigen bitten, die mit mir hier sind, Herr. Für jeden Einzelnen, dass du die Herzen läuterst, Jesus. Dass du falsche Vorstellungen von dir, falsche Erwartungen an dich, falsche Erwartungen an uns selbst, Herr, dass du sie wegnimmst. Dass du sie wegbrennst mit deinem heiligen Feuer. Und ich bete darum, dass das auch im Großen und im Kleinen passiert, Jesus. Dass dafür nicht erst ein Wunder passieren muss, Herr Jesus. Du möchtest uns verändern, im Großen wie im Kleinen. Und darum möchte ich dich bitten, Herr. Ich möchte um deinen Segen bitten, Herr, dass wir auch die Kraft von dir bekommen, Dinge zu ändern. Dass wir die nötige Erkenntnis bekommen. Die nötige Liebe sehen, Herr. Den richtigen Blick haben dafür. Danke, dass du uns nie verwirfst, Herr, dass du uns trotzdem liebst. Aber dass du uns auch zurechtweist, Herr, dass du uns erziehst und züchtigst. Und ich bete darum, dass wir offen sind, das anzunehmen von dir, Herr. In deinem Namen bete ich darum. Amen.